SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Das Bundesgericht wartet darauf, was der Runde Tisch zu Asbest aushandelt. Die Entschädigung von Asbestopfern verzögert sich. Buhari gewinnt, Jonathan gratuliert. In Nigeria scheint der Machtwechsel friedlich über die Bühne zu gehen. Der Rücken tut weh. Auch der Skirennfahrer Silvan Zurbriggen beendet seine Karriere. 33-jährig. Um 13 Uhr Milliardengeschäft Schokolade. Wie der Schweizer Multi Barrikalle baut, mit Kakaobohnen gute Geschäfte macht und welche Brosamen davon die Kakaobauern abbekommen. Thema bei uns in einem Beitrag vor und im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Leuens mit den Nachrichten, Yvonne Lambricker.
Schadenersatzklagen von Asbestopfern in der Schweiz können vorläufig nicht abschließend von Gerichten beurteilt werden. Das Bundesgericht hat ein laufendes Revisionsverfahren eingestellt. Es macht dafür zwei Gründe geltend. Einerseits sei beim Parlament eine Motion hängig, die einen Fonds für Asbestopfer verlange. Andererseits weist das Bundesgericht auf den runden Tisch hin, der vom Bundesrat eingesetzt wurde, um nach Lösungen für Asbestopfer und deren Angehörige zu suchen. Asbest ist seit 1990 in der Schweiz verboten, weil es nachweislich die Gesundheit schädigt. Im letzten November hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass die Schweiz eine afghanische Familie vorerst nicht nach Italien zurückschicken darf. Ohne Garantien von italienischer Seite verstoße die Abschiebung gegen die Menschenrechtskonvention. Nun hat die Schweiz diese afghanische Familie nach Italien zurückgeschickt. Italien habe inzwischen garantiert, dass die Kinder in einer angemessenen Wohnung gemeinsam mit der Familie untergebracht werden. Dies teilt das Staatssekretariat für Migration mit. Die Schweizer Behörden wollten die achtköpfige Familie letztes Jahr nach Italien zurückschicken, weil sie dort ein Asylgesuch gestellt hatte. So sieht es das Dublin-Abkommen vor. Der Kanton Zug hat letztes Jahr deutlich weniger Geld durch Steuern eingenommen. Deshalb präsentiert sich die Rechnung tiefrot. Das Defizit beträgt 139 Millionen Franken, doppelt so viel wie im Budget vorgesehen. Der Zuger Regierungsrat bezeichnete die Rechnung als außerordentlich schlecht. Das Defizit sei ein Beleg dafür, dass der Kanton weiter sparen müsse. Letzte Woche hatte die Regierung Massnahmen präsentiert, um jährlich 100 Millionen einzusparen. Anders sehen die Finanzen in Luzern aus. Der Kanton hat letztes Jahr knapp 13 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das ist doppelt so viel wie budgetiert. Dafür verantwortlich sind gemäss Angaben des Regierungsrats höhere Steuereinnahmen und Sparprogramme, welche Wirkung zeigen würden. Der weltweit größte Schokoladenproduzent Barrikalle baut hat in den letzten 6 Monaten deutlich zugelegt. Trotz eines weltweit schwachen Schokoladenmarkts machte der Schweizer Konzern mehr als 3,2 Milliarden Franken Umsatz. Das sind gut 11% mehr als 2013. Auch den Gewinn baute Barrikalle baut im letzten Halbjahr aus, um 10% auf gut 132 Millionen Franken. In der jemenitischen Hafenstadt Hodeida ist eine Molkerei beschossen worden. Dabei seien mindestens 23 Arbeiter ums Leben gekommen, berichten Augenzeugen. Der Gouverneur der Provinz sprach von 37 Toten und etwa 80 Verletzten. Unklar ist, wer die Molkerei zerstört hat. Gemäss Angaben von Anwohnern soll es einen Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Koalition gegeben haben. Andere Zeugen sagten, die Houthi-Rebellen hätten Granaten auf das Gebäude abgefeuert. Die Molkerei befindet sich in der Nähe eines Stützpunktes der Houthi-Rebellen. Der Schweizer Skirennfahrer Silvan Zurbriggen tritt zurück. Der 33-jährige Walliser begründet den Schritt mit Rückenbeschwerden. Diese hätten ihn bereits in den letzten 2 Jahren stark behindert und würden immer häufiger auftreten. Zurbriggens größte Erfolge waren eine olympische Bronzemedaille in der Superkombination 2010 und Silber im WM-Slalom 2003 in St. Moritz. Das Wetter. Am Nachmittag ist es im Flachland vielerorts trocken, am Alpennordhang schneit es teilweise anhaltend. Morgen bleibt es meist stark bewölkt und es regnet oder schneit ab 800 bis 1300 Metern. Die Temperatur erreicht maximal 8 Grad. Im Süden scheint mit Nordföhn oft die Sonne bei 18 Grad.
Und so geht's weiter bei uns. Asbest. Das Bundesgericht wartet auf die Runde des runden Tisches. Nigeria. Die Ruhe nach der Präsidentenwahl ist die Ruhe vor dem Sturm. Hoffentlich nicht, sagt unser Beobachter. Windenergie. Der wilde Niklas bläst zu wild für die Windkraftwerke. Japan. Bei Hinrichtungen macht das Land noch immer kurzen Prozess. Schließlich, Franz Eckenschweiler leidet an ruhelosen Beinen.
Bis vor etwa 15 Jahren hat man das gar nicht kennt, die Diagnose. Früher war ich einfach ein Zappo-Philipp. Das war der reinste Horror im Massenlager, im Militär, wie die anderen gepennt haben. Da musste ich mich bewegen. Ich konnte nicht ruhig sein. Oder?
Tempi Passati, eine Cannabis-Tinktur, wirkt Wunder. Schweizer Asbestopfer müssen also weiter auf eine allfällige Entschädigung warten. Das Bundesgericht entscheidet vorderhand nicht und reicht den heiklen Entscheid weiter an die Politik. Zuerst müssten das Parlament und die Parteien am runden Tisch entscheiden. Emma Plotzer.
Das Baumaterial Asbest ist schon seit 25 Jahren in der Schweiz verboten. Und trotzdem erkranken noch immer jedes Jahr über 100 Menschen an Asbestkrebs. Doch das Bundesgericht tritt in einem heute publizierten Fall vorderhand gar nicht auf eine Klage von Hinterbliebenen ein und verweist auf die Politik. Dort gäbe es ja Bestrebungen, um eine Lösung für die Asbestopfer zu finden. David Husmann, der als Rechtsanwalt viele Asbestopfer vertritt, reagiert enttäuscht.
Was jetzt gemacht wurde, ist aus unserer Sicht eine Verzögerungstaktik. Das Abstellen auf diesen runden Tisch, das ist eine sehr vage Geschichte. Und da werden die Interessen dieser Asbestopfer einfach auf die lange Bank geschoben damit.
Der runde Tisch. Dieses Gremium wurde kürzlich vom Bundesrat eingesetzt, um eine Lösung zu finden für Asbestopfer, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Allerdings steht dieser Prozess noch ganz am Anfang. Geleitet wird der runde Tisch von Altbundesrat Moritz Leuenberger. Und auch er kritisiert das aktuelle Bundesgerichtsurteil.
Ich bin etwas überrascht. Ich wurde vom Bundesgericht nicht kontaktiert, was denn eigentlich der Zweck des runden Tisches sei. Auch das Bundesamt für Gesundheitswesen wurde nicht kontaktiert.
Der runde Tisch solle sich um ganz spezifische Härtefälle kümmern, erklärt Moritz Leuenberger. Nämlich um solche Menschen, die keine Ansprüche auf Leistungen der Unfallversicherung SUVA haben. Daneben gibt es aber viele Asbestopfer oder Hinterbliebene, die zwar gewisse SUVA-Leistungen erhalten haben, aber zusätzlich den Anspruch auf weitere Entschädigungen geltend machen. Als Genugtuung für das erlittene Leid zum Beispiel oder wegen der angefallenen Pflegekosten. Soll sich um diese Ansprüche jetzt auch noch der runde Tisch kümmern? Das wäre eine riesige Belastung, gibt Moritz Leuenberger zu bedenken. Die gerichtliche Verfügung erschwere jetzt die Arbeit des runden Tischs.
Das ist eine Sistierung, die vom gescheuten Arbeitsaufwand des Bundesgerichtes vielleicht erklärbar ist, aber nicht aus dem Blickwinkel der Asbestopfer.
Neben dem runden Tisch beschäftigt sich auch das Parlament mit dem Thema. So wurde eine Motion eingereicht, die einen Fonds für die Entschädigung der Asbestopfer verlangt. Das Parlament hat den Vorstoß aber noch nicht behandelt. Rechtsanwalt David Husmann befürchtet, dass durch die ganzen politischen Prozesse viel Zeit verloren geht.
Es sind viele Leute, die warten. Wir haben immer wieder neue Leute, die sich melden, die krank sind. Und ich denke einfach, wir können doch das nicht jetzt einfach auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben.
Er hätte sich eine mutigere Haltung des Bundesgerichts gewünscht, sagt Husmann. Denn schließlich habe er bereits der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kritisiert, wie kurz die Verjährungsfrist für Asbestopfer in der Schweiz bemessen sei.
Beobachter reiben sich die Augen. Hatte man doch Gewaltausbrüche, Wahlbetrug und ein politisches Hickhack befürchtet bei der Präsidentenwahl in Nigeria. Doch nichts davon ist eingetreten. Obwohl die Opposition mit Muhammadu Buhari den bisherigen Präsidenten Goodluck Jonathan geschlagen hat, bleibt die Lage friedlich im Land. Der Verlierer hat dem Sieger gratuliert und dieser will ihm nach eigenen Worten die Hand reichen. Ich fragte kurz vor der Sendung Afrika-Kenner Rudi Küng, darf man davon ausgehen, dass die Lage friedlich bleibt in Nigeria?
Es spricht einiges dafür, dass es diesmal ruhig bleiben könnte. Wichtig, ganz wichtig ist, dass Good Luck Jonathan sehr früh schon seine Wahlniederlage anerkannt hat. Darüber hinaus hat er auch seinem Kontrahenten, dem Muhammadu Buhari, gratuliert. Und vielleicht ist das das Wichtigste, er hat seine Anhänger zu friedlichem Verhalten aufgerufen. Dagegen allerdings sind schon auch Gefahren vorhanden. Es gibt PDP-Parteileute, also von der Partei Jonathans, die sprechen von Wahlbetrug und heizen damit die Stimmung an, obwohl der Chef der Wahlbehörde ein sehr integrer, mutiger Mann ist und man kaum von Wahlbetrug sprechen kann. Dann gibt es auch militante Anhänger Jonathans im Süden, die natürlich nicht zufrieden sind, die jetzt eine schwierigere Zeit für sich selber befürchten. Die haben auch mit Gewalt gedroht. Und was mich sehr beunruhigt, ist natürlich auch diese krasse Spaltung Nord-Süd, die das Wahlresultat von Nigeria zeigt.
Aber eben momentan sieht es nach einer geordneten Übergabe aus in Nigeria. Ist das, falls es denn so kommen sollte, immer noch was Atypisches für Afrika?
Nicht mehr so sehr, wie wir vielleicht hier bei uns in der Schweiz denken. Denn es hat doch in den letzten Jahren zahlreiche, würde ich sagen, solche Machtwechsel gegeben. Sehr prominent in Senegal, dieser Musterdemokratie Westafrikas, wo es eben auch zu einem solchen Wechsel gekommen ist. Aber auch in anderen Ländern, Niger, Mali, in Sambia und es gäbe noch weitere zu erwähnen. Ich denke, es hat hier schon, wenn man die formale Demokratie anschaut, in letzter Zeit einiges zum Positiven sich verändert.
Zurück zum Wahlsieger, zu Muhammadu Buhari. Was wird denn nun anders mit diesem neuen Präsidenten? Wird das Land nun einfach weniger korrupt sein?
Ich denke nicht, dass er dieser Korruptionshydra, und zu dieser ist es eben geworden in diesem Land, dass er der einfach so mit zwei, drei Handstreichen begegnen kann. Es wird eine sehr zähe Aufgabe sein, die Korruption, die zu einer Kultur geworden ist in diesem Land, die wirklich in den Griff zu bekommen und zu unterdrücken. Und ich befürchte auch, dass sich die Leute vielleicht jetzt zu viel Veränderung erhoffen von diesem Buhari und von der Tatsache, dass eben jetzt ein solcher Machtwechsel stattfindet. Denn man muss ganz klar sehen, die Boko Haram ist auch gegen Muhammadu Buhari, obwohl er ein Muslim ist, obwohl er aus dem Norden kommt. Er ist viel zu wenig radikal für diese radikalen Fanatiker. Die Boko Haram haben schon versucht, ihn umzubringen. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass eben der Süden wirklich ein Spannungsgebiet ist, dieser verarmte Süden, wo der Erdölreichtum herrührt, der hat ja während Jahren für Gewaltexzesse gesorgt und das war eines der Verdienste der früheren Präsidentin, jetzt Good Luck Jonathan, als letzten dieses Gebiet ein bisschen zu beruhigen. Das ist auch mit Geld geschehen zum Beispiel. Aber das Wichtigste ist natürlich die Wirtschaft und hier ist der Erdöl Tiefpreis natürlich gar kein gutes Omen für die Zukunft. Buhari gilt nicht als Wirtschaftsfachmann. Ich glaube, in diesem Bereich wird er sich beweisen müssen, vor allem.
Und wie sieht es aus im Kampf gegen Boko Haram? Er ist ja ein Militär. Bis jetzt hat das Militär in diesem Kampf gegen die Sekte versagt. Kann er da das Ruder rumreißen? Was denken Sie?
Ich weiß von einem Vortrag, den er im Wahlkampf in London gehalten hat, wo er gesagt hat, wir haben ein Problem in unserer Armee und dieses Problem heißt, die Führung ist von den Mannschaften zu weit abgehoben. Die Führung heimst die Gelder ein und die Mannschaften werden vernachlässigt. Und das ist genau der Punkt, weshalb diese schlagkräftige nigerianische Armee, die in vielen Friedenseinsätzen in Afrika so erfolgreich war, eben gegen Boko Haram nichts ausrichten konnte, weil da standen untrainierte, mit schlechten Waffen ausgerüstete Soldaten diesen Boko Haram-Fanatikern gegenüber. In der jüngsten Vergangenheit hat man ja gesehen, jetzt hat plötzlich etwas geändert. Und wenn Buhari hier nun tatsächlich etwas ändert und der Armee die Mittel gibt, dann kann man Boko Haram militärisch begegnen. Gesellschaftlich wird Boko Haram noch lange ein grosses Problem für Nigeria bleiben.
Das sagt unser ehemaliger Afrika-Korrespondent Rudi Küng im Rendezvous. Wenn es so stark windet wie in diesen Tagen, dann sollte das doch ein Segen sein für die Windkraftwerke, in Deutschland zum Beispiel. Sollte, denn der Wind war so stark, dass die erzeugte Energie gar nicht ins Netz eingespeist werden konnte. Es drohte der Kollaps und das führte zur absurden Situation, dass im Süden von Deutschland Strom fehlte und aus konventionellen Quellen nachgeliefert werden musste. Thomas Oberer hat die ganze Geschichte.
Anstatt Freude dominieren bei den norddeutschen Windproduzenten derzeit die Sorgenfalten. Die hohen Mengen an Windenergie stellen das deutsche Stromnetz vor eine Belastungsprobe, sagt Ulrike Hörchens vom deutschen Netzbetreiber TenneT.
Die Windfront gestern, heute und morgen wird es auch weitergehen, stellt uns vor große Herausforderungen, weil es bedeutet, dass wir Transportengpässe auf den Höchstspannungsleitungen haben. Wir haben nicht genügend Höchstspannungsleitungen, vor allen Dingen von Norden nach Süden.
Das Problem, 30.000 Megawatt Windenergie wurden alleine am Montag erzeugt. Das entspricht der Leistung von rund 22 Atomkraftwerken. Und diese Menge kann das Netz nicht schlucken, sagt Tobias Kistner, Mediensprecher des Schweizer Stromproduzenten Axpo, der selber in Deutschland mit einer Tochterfirma aktiv ist.
Wenn zu viel Windenergie in das Netz eingespiesen wird, führt es zwangsläufig zu einer Überlastung der Netze, sodass die Netzbetreiber eingreifen müssen. Das heißt, sie werden einzelne Windparks abschalten oder andernorts konventionelle Kraftwerke rauffahren, damit das Netz stabil bleiben kann.
Damit das Netz nicht zusammenbricht, muss derzeit vor allem im Süden Deutschlands die Energieproduktion hochgefahren werden. Weil das rasch passieren muss, um Lücken zu stopfen, kommen dazu hauptsächlich konventionelle Energiequellen wie Atom oder Kohle in Frage. Solarstrom ist zu unsicher und nur beschränkt einsetzbar. Profitieren können in diesen Tagen auch die Schweizer Stromproduzenten. In diesen Spitzenzeiten ist Deutschland auf Schweizer Reserven angewiesen, sagt Axpo-Vertreter Kistner.
Die Schweizer Produzenten haben Strom nach Deutschland verkauft, insbesondere für den süddeutschen Raum, und haben so die Netzstabilität gesichert. Natürlich ist das auch ein Geschäft für uns, aber es bewegt sich noch in überschaubarem Rahmen.
Orkan Niklas macht ein akutes Problem deutlich. Der Windstrom wird im Norden produziert, aber vor allem im Süden von Deutschland gebraucht. Und dazu braucht es eine Art Stromautobahn, die auch zu Spitzenzeiten alles schlucken kann. Damit es nicht zum Stau kommt, wie alljährlich an Ostern beispielsweise auf den Straßen vor dem Gotthard. Ulrike Hörchens vom deutschen Netzbetreiber TenneT.
Wir brauchen den Netzausbau dringend. Besonders große Leitungen mit viel Transportkapazität zwischen Norden und Süden müssen errichtet werden.
Doch diese Frage ist in Deutschland politisch hoch umstritten. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer blockiert den Netzausbau. Die riesigen Strommasten seien den Anwohnern nicht zuzutrauen. Doch die Zeit drängt. Bis 2022 sollen die Atomkraftwerke vom Netz genommen werden. Und spätestens bis dann müssen die Netze so ausgebaut werden, dass der Windstrom von oben unten auch ankommt. Doch solange dies nicht geschieht, kann die Schweiz profitieren und bei Engpässen Strom zuliefern.
Thomas Oberer in den Mittagsinformationen von Radio SRF. In 13 Minuten ist es 13 Uhr. Es ist der weltweit größte Hersteller von Schokolade und auch der weltweit wichtigste Lieferant von Kakao. Die Rede ist von Barry Callebaut mit Sitz in Zürich. Dank höherer Preise konnte Barry Callebaut den Umsatz mit Kakao im vergangenen Jahr steigen auf fast 1 Milliarde Franken. Jede vierte Kakaobohne dieser Welt wird in den Werken der Firma verarbeitet. Manuel Rentsch über das Geschäftsmodell des Schokolademultis.
Anbau, Verarbeitung und Handel. Barry Callebaut kontrolliert die gesamte Wertschöpfung von Kakao. Unternehmenschef Jürgen Steinemann.
Wir sind Weltmarktführer in Kakao. Das heißt, wir haben auch eine besondere Verantwortung. Die besondere Verantwortung liegt darin, dass wir nicht nur den Kakao vernünftig verarbeiten und in unsere Schokoladenfabriken bringen, sondern dass wir auch dafür sorgen, dass wir auch morgen genug Kakao haben, um auch den Bedarf, den steigenden Bedarf an Schokolade, um dem gerecht zu werden.
Kakao wird aus den Früchten des Kakaobaums gemacht. Diese Früchte bezieht Barry Callebaut von rund 1 Million Bauern, wobei das Unternehmen vor allem mit Kooperativen zusammenarbeitet in Ländern wie Ghana, der Elfenbeinküste, Indonesien und Brasilien.
Wir haben selbst keine Plantagen, aber das sehr enge Zusammenarbeiten mit den Landwirten oder mit den Bauern im Ursprung ist entscheidend. Ist entscheidend dafür, dass wir sicherstellen, dass wir ausreichend Qualitäten haben, ausreichend Volumen haben, dass wir zusammen mit den Bauern mehr Volumen entwickeln.
Der Bedarf an Kakao steigt von Jahr zu Jahr, denn die Menschen essen immer mehr Schokolade. Weltweit liefern die Bauern pro Jahr rund 4 Millionen Tonnen Kakao. Die Nachfrage könnte in den nächsten Jahren auf 5 Millionen Tonnen ansteigen. Es gibt Engpässe.
Wir müssen als Industrie dafür sorgen. Industrie sind also die Verarbeiter von Kakao, zusammen mit den Ursprungsländern, aber auch mit den großen Markenartiklern wie Lind oder Nestlé, um einige in der Schweiz zu nennen, dass wir genug Kakao haben.
Und dabei will Barry Callebaut vor allem bei der Ausbildung der Bauern ansetzen.
Es ist wirklich das ganze Paket der Maßnahmen. Es ist Erziehung der heutigen Bauern, es ist aber auch Erziehung der nächsten Generation der Bauern schon in den Schulen, dass man da ein Curriculum aufbaut, der den Farmern hilft, das Wissen zu erhöhen. Dann sind es eben die Maßnahmen auf dem Feld, die, wie man das nennt, Good Agriculture Practice, also wie bewirtschafte ich meinen Hektar Land.
Und mit diesen Maßnahmen will der weltweit größte Schokoladenhersteller sicherstellen, dass auch in Zukunft der Bedarf an Kakao abgedeckt wird.
Und Schokolade, die bittersüße Versuchung, ist auch unser Tagesgespräch um eins. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat im letzten Jahr weltweit mehr Todesurteile, aber weniger Hinrichtungen gezählt. Keine Gnade mit Todeskandidaten kennt Japan. Als eines der wenigen Industrieländer hält das Land an der Todesstrafe fest. ARD-Korrespondent Jürgen Hanefeld in Tokio.
Sadakazu Tanigaki kennt keine Skrupel. In seiner kurzen Amtszeit als japanischer Justizminister von Dezember 2012 bis September vergangenen Jahres ließ er 11 Todesurteile vollstrecken. Natürlich gibt es auch in Japan Diskussionen um die Frage, ob die Todesstrafe nötig ist oder nicht. Es gibt heftige juristische und philosophische Debatten darüber. Aber soweit ich sehe, ist die Mehrheit der Japaner weiterhin für die Todesstrafe. Und auf die Frage, wann sie abgeschafft wird, sage ich, sicher nicht so bald. Der heutige Generalsekretär der Regierungspartei LDP kann sich zwar auf Umfragen stützen, nach denen 80% der Japaner für die Todesstrafe sind, nur 10% dagegen. Aber wie immer bei solchen Erhebungen ist nicht klar, was die Befragten über das Thema eigentlich wissen. Die Öffentlichkeit bekommt nur selten Einblick in die Prozeduren, mit denen der Staat Mord sowie Raub und Vergewaltigung mit Todesfolge ahndet. Die Delinquenten verbringen die Zeit vom Urteil bis zur Hinrichtung in winzigen, toilettengroßen Zellen und in völliger Isolation. Im Durchschnitt sitzen sie dort für 7 Jahre, manchmal aber auch über Jahrzehnte. Trotzdem erfahren sie den Zeitpunkt, an dem sie aufgehängt werden, nur wenige Stunden im Voraus. Ein anonymer Henker berichtet: Manchmal sagt der Verurteilte nur: Einverstanden, dann drücken wir den Knopf am Galgen. Es gibt aber auch welche, die großen Widerstand leisten. Sobald der Verurteilte auf dem Brett über der Grube steht, müssen wir ihn fallen lassen. Wir wissen aber, wie das geht, selbst wenn er sich wehrt. Seit 2009 sind Schöffen an den Urteilen beteiligt. 20 von ihnen waren von den Details der Hinrichtungen so schockiert, dass sie im vergangenen Jahr eine Petition einbrachten. Ihr Ziel: die Exekutionen sollten ausgesetzt werden, bis die Öffentlichkeit über die Umstände der Tötungen informiert sei. Einer von ihnen gab zu Protokoll, er fühle sich als indirekter Mörder eines Mitmenschen. Gleichwohl hat die Zahl der Todesurteile zugenommen. In den 1990er Jahren waren es im Durchschnitt 5 pro Jahr. In jüngster Zeit aber geht die Kurve nach oben. 2006 waren es 20, 2007 23 und 2011 sogar 24. Viele Japaner glauben, die Todesstrafe entfalte abschreckende Wirkung, was nachgewiesenermaßen nicht der Fall ist. Noch ist in diesem Jahr niemand hingerichtet worden. Nur ein Todesurteil wurde bisher gefällt. Aber 130 Menschen fragen sich jeden Morgen, ob es heute soweit ist.
Für Schwerkranke ist Cannabis häufig die letzte Hoffnung. Es wirkt krampflösend und macht Schmerzen erträglicher. Doch der Zugang zu Cannabis als Heilmittel ist nicht einfach. Das soll sich ändern, fordert Nationalrätin und Patientenschützerin Margrit Kessler. Und sie rennt damit beim Bundesrat offene Türen ein. Ihr will nämlich prüfen, ob man natürliches Cannabis als Schmerzmittel einsetzen könnte bzw. sollte. Ein Apotheker aus Langnau im Emmental darf dieses Medikament bereits abgeben, mit einer Ausnahmebewilligung des Bundes. Brigitte Mader war in der Apotheke in Langnau und hat dort auch einen Patienten getroffen.
Stillsitzen, das ist nicht seine Sache. Man merkt es Franz Eckenschwiler an. Viel lieber ist er in Bewegung. Eckenschwiler leidet am Restless-Legs-Syndrom.
Bis vor etwa 15 Jahren hat man das gar nicht kennt, die Diagnose. Früher war ich einfach ein Zappu-Philipp. Das war der reinste Horror im Massalager, im Militär, wie die anderen gepennt haben. Da musste ich mich bewegen. Ich konnte nicht ruhig sein. Oder?
Viel hat Franz Eckenschwiler schon ausprobiert. Alle möglichen Medikamente, Akupunktur, Psychotherapie, autogenes Training. Vor knapp einem Jahr dann der Versuch mit der Cannabis-Tinktur. 12 Tropfen nimmt er seither jeden Abend.
Ich schlafe einfach besser, ich schlafe länger, ich schlafe tiefer. Durch das bist du weniger gereizt, hast weniger Verspannungen, hast weniger Kopfweh. Das Leben ist einfach lebenswerter. Es sind Welten.
Die Cannabis-Tinktur bekommt er von Manfred Fankhauser. Vor 8 Jahren hat der Apotheker in Langnau im Emmental damit angefangen. Die Hürden sind hoch. Jeder Patient braucht eine Verfügung des Bundesamtes für Gesundheit, muss nachweisen, dass alles andere nichts geholfen hat und Cannabis nützen könnte. Hoch sind die Auflagen auch für Anbau, Herstellung und Abgabe des Heilmittels. Das Feld in der Ostschweiz, wo der Hanf wächst, ist geheim, mit einem Zaun gesichert und hinter einem Maisgürtel versteckt. Und der Raum, wo Apotheker Fankhauser die Tinktur lagert, ist eine Art Hochsicherheitstrakt mit Überwachungskamera, Zutrittscode, Panzerglas. Nicht ohne Grund, sagt Manfred Fankhauser. Cannabis ist eine verbotene Substanz.
Wir haben natürlich auch das Interesse, nicht, dass wir das als Medikament brauchen, propagieren. Und dann geht da irgendwie gewisse andere Kanäle. Das wollen wir nicht, das können wir uns nicht leisten. Das wäre auch schlecht für Cannabis als Medikament.
Dabei war Cannabis noch bis in die 1950er Jahre ein gängiges Heilmittel gegen Gicht, Rheuma, Hühneraugen. Dann kam das Verbot. Seit 2008, seit der Revision des Betäubungsmittelgesetzes, darf Cannabis wieder zu therapeutischen Zwecken verschrieben werden, mit einer Ausnahmebewilligung eben. Rund 1400 Patienten hat Apotheker Fankhauser schon behandelt. Viele haben Krebs oder multiple Sklerose. Das Cannabis lindert ihre Schmerzen, löst die Muskelkrämpfe. Fankhauser betont:
Was Wunder mit ist ein Käse, aber für gewisse Patienten, die profitieren enorm. Oder? Aber die Erwartungen sind zum Teil überhöht oder, an das Heilmittel. Das muss man ganz klar auch sagen.
Und noch etwas möchte Manfred Fankhauser klarstellen: Die olivgrüne Cannabislösung rieche zwar eindeutig nach Hanf, mit Kiffen habe die Tinktur aber rein gar nichts zu tun.
Die Dosierung, die Patienten brauchen, zu therapeutischen Zwecken, die ist natürlich viel, viel geringer, als wenn man kiffen. Die ist ein x-faches, 10-20-fache vom Kiffen weg. Oder man könnte so anders sagen, Kiffen ist medizinisch gesehen eine Überdosierung, oder? Eindeutig.
Auch er hätte Mühe, wenn seine Söhne kiffen würden, sagt der Langnauer Dorfapotheker. Cannabis als Medikament, dafür legt er sich aber seit Jahren ins Zeug.
Meine Mission wäre, dass einfach die Patienten, die das würden profitieren von diesem Kraut und, oder von dieser Tinktur oder was auch immer, dass für die einfach der Zugang eben erleichtert wird. Das wäre meine Mission.
Eine Cannabis-Therapie ist allerdings nicht billig. 400 bis 500 Franken bezahlen die Patienten für die Tinktur pro Monat, meist aus der eigenen Tasche. Das könnte sich ändern, wenn Cannabis wieder auf die Arzneimittelliste käme.
Dann hat sich nicht Cannabis der Platz in der Arzneimitteltherapie wieder zurückgeholt. Also dann wäre es wie ein Ritterschlag. Oder dann wäre es wieder komplett etabliert. Dann ist es in den Arzneibüchern wieder. Das wäre super, wenn das wieder drauf käme.
Sagt Apotheker Fankhauser. Sein Patient, Franz Eckenschwiler, kümmert das nicht. Seine Krankenkasse bezahlt bereits für die Cannabis-Therapie.
Brigitte Mader aus Langnau. 1:1, gleich bei uns, bittersüße Schokolade. Die Bedingungen im Anbau von Kakao sind oft menschenunwürdig. Tagesgespräch zur Osterhasenzeit, im 1. und 4. nach den Mittagsschlagzeilen. Und die hat heute Yvonne Lambricker.
Schadenersatzklagen von Asbestopfern in der Schweiz können vorläufig nicht abschließend von Gerichten beurteilt werden. Das Bundesgericht hat ein laufendes Revisionsverfahren eingestellt und will auf Lösungen des runden Tischs zum Thema warten. In der jemenitischen Hafenstadt Hodeida ist eine Molkerei beschossen worden. Dabei seien mindestens 23 Arbeiter ums Leben gekommen, berichten Augenzeugen. Der Gouverneur der Provinz sprach von 37 Toten. Unklar ist, wer die Molkerei zerstört hat. Der Schweizer Skirennfahrer Silvan Zurbriggen tritt zurück. Der 33-jährige Walliser begründet den Schritt mit Rückenbeschwerden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.